Der eigentliche Anlass für das heutige Thema liegt schon etliche Wochen zurück, aber dieses Thema ist gleichwohl aktuell geblieben. Als vor wenigen Monaten über 300 Menschen, Schwarzafrikaner auf der Flucht, vor Lampedusa mit ihrem Schiff gekentert sind und dabei ums Leben gekommen sind, da gab es einen Aufruhr in der westlichen Presse, der davon geredet hat, das war ein einzigartiges Unglück, eine Katastrophe. Sicher, für die 300 oder 350 Menschen, die ums Leben gekommen sind, ist es das. Aber diese Sache ist bestenfalls der Extremfall einer Normalität, die Woche für Woche so weitergeht. Die Zeitung berichtet, die SZ, dass pro Quartal 45.000 Menschen Opfer von sogenannten Pushback-Aktionen werden. Da kommen Schwarze mit ihren seeuntüchtigen Schlauchbooten übers Meer und werden von der Küstenwache Italiens oder Griechenlands zurückgeschoben ins Meer. Pushback. Und da ihrem Überlebenskampf überlassen. In Libyen stehen mittlerweile, hört man, 600.000 Menschen Schlange, um so eine riskante Flucht über das Mittelmeer zu wagen. Und die erste allgemeine Ergriffenheit, die hat sich in dem Seufzer Luft gemacht. Wir müssen doch wenigstens diese Menschenleben vor dem Ertrinken retten. Mag sein, dass von Seiten der Politiker viel Heuchelei im Spiel war. Die sind nämlich froh, wenn sie diese Leute erst gar nicht auf europäischem Boden sehen. Kann aber auch sein, dass bei vielen Beobachtern, Zuschauern im Fernsehen, echtes Mitleid, echte Anteilnahme vorliegt. Unbestreitbar, das gibt es auch bei mir. Aber wenn ein Missgefühl ergreift, das Mitleid mit den Ertrinkenden, dann muss man sich auch Rechenschaft darüber ablegen, was man mit dieser Anteilnahme bereits alles hinter sich gelassen hat. Die Welt jenseits der sogenannten Festung Europa ist eine einzige Katastrophe. Da leben Abermillionen von Menschen in Verhältnissen, in denen sie nicht überleben können, und Hunger oder Gewalt treiben sie zu einer Flucht an, bei der jeder weiß, dabei riskiert man das Leben. Der Erfolg ist vollständig ungewiss. Nicht diese Lage da, die aber Millionen betrifft, auch nicht die Zurückgebliebenen, die in dieser Lage ausharren müssen, werden mit der emotionalen Anteilnahme bedacht, sondern die, die weggelaufen sind. Die, nur die, die bekommen die Aufmerksamkeit der humanistisch gesonnenen Zeitungsleser. Und an diesen weggelaufenen Menschen interessiert bei diesem Stoßseufzer, ertrinken sollten sie nicht. Auch nur dieses eine. Das harte Schicksal, das sie ereilt, sie ersaufen nämlich. Das soll nicht sein. Ja, wenn das der Kern der humanistischen Aufwallung ist, muss man sagen, den teilt man dann mit allen EU-Verantwortlichen und allen politischen Instanzen, das sehen die ganz genauso. Wenn schon Tote anfallen, dann möglichst nicht in ihren Hoheitsgewässern, sondern in Afrika, da wo sie hingehören. Es gab und gibt durchaus kritisch gesonnene Menschen, die haben es dabei nicht bewenden lassen. Die haben sich aufgestellt, beispielsweise in Hamburg, auch in München, wo es ein EZ-Lager gab, mit dem Argument, das reicht nicht, diese Leute vor dem Ersaufen zu retten. Wir müssen ihnen Arbeit und Wohnraum anbieten. Die müssen doch irgendwo bleiben und überleben können, wenn sie schon hier sind. Und dieses Argument ist im Handumdrehen entkräftet gewesen mit dem Verweis, das mag eine ehrenwerte Absicht sein, aber die ist in jeder Hinsicht undurchführbar. Das hält unser Arbeitsmarkt gar nicht aus. Ernst gefragt, Warum sind ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend oder ein paar hunderttausend Zugereister ein so untragbares Problem für den Arbeitsmarkt? Klar, da mag darauf hingewiesen werden, die müssen versorgt werden mit Lebensmitteln wie Wohnraum. Aber umgekehrt könnte man genauso gut darauf verweisen, dass das ja Zugereiste sind, die bei Kräften und fleißig sind und zupacken können. Die könnten erarbeiten, was sie verbrauchen. Nur, das läuft in einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft eben nicht so, dass das, was Menschen für ihren Lebensunterhalt brauchen, hergestellt wird zu diesem Zweck und keinem anderen, sondern bei uns findet Arbeit nur statt, wenn sie sich für ein Kapital, für einen Betrieb lohnt. Nur dann. Und es gibt immerhin auch in Deutschland handgezählte 3-4 Millionen, die werden einfach für das Wachstum kapitalistischer Betriebe nicht gebraucht und sind arbeitslos. Insofern ist jeder Zugereiste ein Stück zusätzlicher Konkurrenz um das knappe Gut Arbeitsplatz, sodass das heimische Arbeitsvolk noch vor allen bösartigen Entgleisungen darin eine Konkurrenz fürchtet, die man hier nicht haben will, und der Sozialstaat eine Last, die er bestenfalls durchfüttern muss, weil sie sich für wirtschaftliches Wachstum nicht nützlich machen lassen. Insofern sind die größten Teile der Bevölkerung und der Staat Gegner dieser humanistischen Idee, diesen Leuten Arbeitsplatz und Wohnraum zu beschaffen. Man erfährt also, diese gute Absicht, die diese kritischen Menschen da vortragen, ist mit der kapitalistischen Rechnungsweise und ihrem Arbeitsmarkt unverträglich. Aber das soll nicht gegen diese Wirtschaft, sondern gegen diese Absicht sprechen. Es gibt noch eine vielleicht zahlenmäßig kleine dritte Abteilung, die ein Minimalprogramm eingefordert haben. Wenn schon das nicht geht, Arbeit und Wohnraum, dauerhaftes Bleiberecht, dann muss man wenigstens den Angekommenen eine erträgliche Aufnahme bieten, sie beherbergen, ordentlich ernähren. Mit Blick auf die desaströsen Verhältnisse in Lampedusa. Und auch das Argument war im Handumdrehen aus dem Verkehr gezogen, nämlich mit dem Hinweis, wenn heute 100 kommen und man nimmt sie auf, stehen morgen 100 Millionen auf der Matte. Die gute Tat spricht sich rum und Europa wird überschwemmt von Schwarzafrikanern, die aus ihrem Elend fliehen. Das ist der letzte Bescheid gewesen an solche kritischen Aufrufe. Und damit ist eigentlich zu Protokoll gegeben, Europa, seine maßgeblichen Politiker und politischen Instanzen, die verlangen von ihren Bürgern und von sich, 1,5 Kontinente ungefähr als Menschenmüll abzuschreiben. Einfach mit dem Argument, wir können dieses Elend nicht heilen. Wir könnten gar nicht, selbst wenn wir wollten, diese Menschenmassen bei uns aufnehmen. Die Fläche würde gar nicht reichen, um hier alle anzusiedeln. Die Lebensmittel auch nicht. Das erschlägt solche Kritiker, die, und darauf möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken, das Verlogene an diesem Hinweis vielleicht gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn nämlich so argumentiert und sagt, wir können unmöglich Millionen von Schwarzafrikanern bei uns ansiedeln, das geht nicht, die Fläche reicht nicht, das Geld auch nicht, der wirft sich eben in die Pose eines überforderten Samariters, der gerne helfen würde, aber nicht kann. Das übersieht, dass dieselbe EU maßgeblicher Urheber des Elends ist, dass dieselbe EU die Fluchtgründe allererst schafft, die diese Massen mobil macht, die an den Grenzen zurückgewiesen werden. Und das möchte ich mal mit ein paar Erläuterungen erhärten. Ich möchte 2 kleine Kapitel anbieten zur Diskussion. Das erste geht der Frage nach, was es eigentlich mit dem Kapitalismus dem Bevölkerungswachstum und der Überbevölkerung auf sich hat, wie das zusammenhängt. Und das Zweite soll ein bisschen beleuchten die so sehr gefeierte Errungenschaft des Asylrechts. Zunächst also zum ersten Punkt. Kapitalismus, Bevölkerungswachstum und Überbevölkerung. Um es ganz grundsätzlich anzupacken, das Wachstum der Bevölkerung, die Größe der Bevölkerung, ist im fertigen Kapitalismus wie auch sonst natürlich ohne Natur nicht machbar. Da müssen sich schon die Gattungsexemplare biologisch duplizieren und vermehren. Ohne Natur ist diese Vermehrung nicht zu machen. Aber das Wachsen der Bevölkerung ist schon lange nicht mehr durch Natur bestimmt. Da gibt es nämlich Naturschranken für das Wachsen einer Population, die in kapitalistischen Verhältnissen wirklich zurückgedrängt, wenn nicht beseitigt worden sind. Die erste Schranke betrifft die äußere Natur. Die Lebensmittel, Menge und Umkreis der Lebensmittel ist nicht mehr diktiert durch die Klimate. Es gibt Gewächshäuser, da werden Gemüse gezogen. Auch dann, wenn das hier vorherrschende Klima für sich genommen dafür nicht taugt. Man kann die Weizenernte vervielfachen durch produktive Landwirtschaft. Man kann Sommer- und Winterweizen züchten. Menge und Umkreis der Lebensmittel stellt überhaupt keine natürliche Grenze mehr dar für das Wachsen einer Bevölkerung. Und auch eine zweite Schranke, die in der Natur, diesmal in der menschlichen Natur vorkommt, hat der entwickelte Kapitalismus zurückgedrängt, wenn nicht beseitigt. Es gibt den medizinischen Fortschritt. Die großen Volksseuchen sind im Prinzip ausgerottet. Die Menschen wohnen nicht mehr in den elenden Verhältnissen des Manchester-Kapitalismus, wo man in der eigenen Kloake haust, darüber krank wird. Es gibt medizinische Interventionen wie Impfungen, auch gegen Kinderlähmung, Kindersterblichkeit ist so gut wie null. Diese natürlichen Schranken, die in früheren Zeiten wirklich dem Wachsen einer Bevölkerung entgegenstanden, hat der Kapitalismus überwunden. Dafür aber völlig neue gesellschaftliche Schranken in die Welt gesetzt. Es ist in unseren Tagen unter jungen Paaren üblich, die Frage zu stellen, können wir uns ein Kind leisten? Die Zeitungen berichten davon, dass das Kind in Deutschland das größte Armutsrisiko ist. 10 Millionen Kinder werden gezählt, nicht von Marxisten, sondern von den entsprechenden Organisationen, die Hartz-IV-Empfänger sind. Natürlich ist da nicht das Kind das Armutsrisiko. Das Kind ist überhaupt kein Risiko. Das Risiko, das Ärgernis, das Untubare, das liegt in dem Einkommen, das diese Eltern verdienen, das einfach den Dritten, den Nachwuchs, nicht mehr mitträgt. Das ist ein Hinweis auf Armut, darauf, dass die Menschen, die für Lohn arbeiten gehen, deswegen mit einer so bescheidenen Lohnsumme nach Hause geschickt werden, weil das für den Gewinn der Unternehmen, in denen sie arbeiten, bekömmlich ist. Und das Wachstum der Betriebe, das bringt die Unternehmerschaft zum Zweiten nicht bloß durch diese Art der absoluten Lohnsenkung voran, sondern durch die Technik, die bei uns Rationalisierung heißt. Da werden neue Maschinen in die Fabriken gestellt, um die Kosten der Ware zu senken. Und das gelingt darüber, dass mit Hilfe des Maschineneinsatzes mehr Arbeitskosten, also Lohnkosten, eingespart werden können, als die Investition in die Maschine selber verursacht. Und das Ergebnis dieser so rationell daherkommenden Technik, Verbilligung der Produktion, kann man dann betrachten als die Arbeitslosigkeit, die in Deutschland auf den Straßen herumsteht und auf 3 oder 4 Millionen zusammenaddiert wird. Diese Leute gibt es und die bilden das, was der Marx einmal Reservearmee genannt hat. Durch das Wachsen des Kapitals werden Menschen zunehmend von dem wachsenden Reichtum, den sie herstellen, ausgeschlossen. Absolut bei der Senkung der Lohnsumme. 25% arbeiten heutzutage bei uns in einem Niedriglohnsektor. Und gemessen an der Population der arbeitenden Bevölkerung zum Zweiten dadurch, dass ganze Teile grundsätzlich vom Lohneinkommen ausgeschlossen sind. Arbeitslos sind sie. Und diese Reservearmee, die wird zu Zeiten des Aufschwungs teilweise wieder gebraucht und Leute finden wieder zur Arbeit. Aber je größer sie angeschwollen ist, je mehr es durch das Wachstum des Kapitals zur Normalität geworden ist, umso größer ist auch der Anteil derer geworden, die in der früheren Diktion bei Marx mal totes Gewicht geheißen haben. Heute nennt man die auf neumodern Prekariat. Leute, von denen jeder weiß, die sind Langzeitarbeitslose, die bekommen in ihrem Leben nie mehr eine Anstellung. Die sind abgeschrieben. Das ist, was ich Überbevölkerung nenne. Überbevölkerung. Dauerhaft zu viel Menschen. Nicht gemessen an der Zahl der Köpfe. Nicht gemessen an der Größe der Fläche, auf der sie siedeln. Nicht gemessen an der Menge der Lebensmittel, die es zum Leben braucht. Zu viel sind sie einzig gemessen am Bedarf des Kapitals nach Arbeitskräften. Also können sie nicht leben, weil sie zur Arbeit nicht zugelassen sind. Und das ist nicht sowas wie quasi ein vorfindlicher Zustand, aus dem es das Kapital nicht schafft, sich langsam herauszuwirtschaften, sodass mit fortschreitendem Wachstum immer mehr Menschen Zugang zur Arbeit finden. Sondern es ist das Produkt gelungenen Wachstums. Und zum Zweiten kann man jetzt in den Krisenländern wie Spanien oder Portugal oder Griechenland sehen, wie die Finanzkrise dieser Überbevölkerung einen zweiten Aufschwung verleiht. Wenn mit der Bankenkrise die Kredite in die sogenannte Realwirtschaft schwinden, weil sich diese Betriebe für die Banken immer weniger lohnen, dann verzeichnen solche Länder mittlerweile Arbeitslosenquoten von 50%. Spanien oder Griechenland berichten von ihren jungen Leuten als verlorener Generation. Die kriegen nie mehr eine Arbeit, die werden nicht gebraucht. Die sind Überfluss und versuchen ihrem Schicksal dadurch zu entrinnen, dass sie nach Deutschland kommen oder nach Schweden und dort, wo die Wirtschaft etwas besser geht, um Arbeit nachzusuchen. Das ist Überbevölkerung, produziert durch kapitalistisches Wachstum im Inneren einer kapitalistischen Nation. Das, was dieser Kapitalismus im Inneren eines Landes zu Wege bringt. Das schafft er, das produziert er global, grenzüberschreitend. Die Standorte, die die verschiedenen Staaten ihr eigen nennen, eben das Inventar der Betriebe und der arbeitenden Bevölkerung, sind alle darauf aus, aus Geld mehr Geld zu machen. Und da ist etliches für den Gewinn brauchbar, aber nicht erreichbar, weil Grenzen, territoriale Grenzen durch Staaten gezogen, dazwischen liegen. Es gibt Rohstoffe, die Kapitalisten hierzulande gut gebrauchen könnten, liegen aber jenseits der Grenze. Es gibt Märkte, wo sie gut verkaufen könnten, aber womöglich keinen Zugang haben, auch die liegen jenseits der Grenze. Und so kommen kapitalistisch rechnende Staaten überein, dass sie sich wechselseitig für das Geschäftsleben des jeweils anderen öffnen. Sie beschließen, das Territorium des anderen ihrem Geschäftsleben zugänglich zu machen, Waren dorthin zu verkaufen, auch dort einzukaufen, dort Niederlassungen zu gründen und müssen im Gegenzug sich öffnen, also auch auf heimischem Boden fremde Waren zulassen, die hier verkaufen. Auch hier einkaufen. Es findet also so etwas wie ein grenzüberschreitendes Kaufen und Verkaufen und Investieren statt, sodass die Staaten seit ungefähr 150 Jahren damit befasst sind, den nationalen Geschäftsertrag aus diesem internationalisierten Geschäft zu steigern. Und dabei haben sie es zu einer Sortierung gebracht, die Sieger kennt, die so etwas wie eine Mittelschicht kennt und definitive Verlierer. Und die Namen davon, die sind allgemein bekannt. Es wird geredet von Weltwirtschaftsmächten. Die USA, Europa und Deutschland, England, Japan vielleicht. Das sind Länder, die betreiben genau dasselbe wie Bangladesch oder Nigeria, aber sind zu einem ganz anders gearteten Erfolg aufgestiegen. Weltwirtschaftsmächte. Dann gibt es Schwellenländer, die sind auf dem Weg dahin, mit der Akkumulation, die sie zu Wege bringen in wichtigen Branchen, Anschluss zu finden an die großen Weltwirtschaftsmächte. Und dann haben wir uns daran gewöhnt, dass es eine große Reihe von Staaten gibt, die heißen Rohstoffländer, vielleicht auch manchmal abschätzig Bananenrepubliken. Verlierer. Früher hat man sie mal Entwicklungsländer getauft. Das ist das Ergebnis dieses grenzüberschreitenden kapitalistischen Wirkens der staatlichen Standorte. Und was die letzte Kategorie angeht, die Rohstoffländer, die Bananenrepubliken, ist an denen interessant, dass da ein Naturstoff, ein Rohstoff oder die Banane, zur Landeskennung gemacht wird. Da gibt es gar keinen Markt im Inneren dieser Länder, wo die verschiedensten Branchen Geld verdienen, aneinander verdienen und gegeneinander verdienen, sondern da ist der bloße Name des Rohstoffs ein Hinweis auf die Spezialität dieser Ökonomie in diesen Ländern, die nämlich im Wesentlichen darin besteht, dass sie einen Naturstoff exportieren in die großen kapitalistischen Zentralen nach Europa oder in die USA, weil das ihre einzige und maßgebliche Geldquelle ist. Diese Verfasstheit prägt dem Wirtschaftsleben in diesen Ländern, dem Volk, wie es da steht und geht, und dem staatlichen Machtapparat einen sehr eigentümlichen Stempel auf. Und es lohnt sich, für einen Moment den Blick darauf zu richten, dann weiß man nämlich, was es mit Fluchtursachen in diesen Ländern auf sich hat. Diese Länder, die aus dem Verkauf eines natürlich vorkommenden Stoffs oder aus einer Plantage, die Biogemüse herstellt, Einnahmen erzielen wollen, die leiden im Prinzip daran, dass ihr Geschäft einem Notverkauf gleichkommt. Das Einzige, was sie haben, das Naturprodukt, das sie ziehen oder aus dem Boden heben, das verkaufen sie und mit der Vermehrung der Menge, die sie verkaufen, um ihre Einnahme zu steigern, greifen sie den Preis pro Einheit an. Das wird gegen sie ausgelegt. Die Ausdehnung der Menge schmälert den Preis pro Stück. Horten, um auf bessere Preise zu warten, untergräbt die einzige Einnahmequelle, ist bei manchen Produkten auch gar nicht machbar, weil die verderblich sind, findet also nicht statt. Insofern ist der Export dieses Naturstoffs eine ganz prekäre Einnahmequelle. Andererseits, wie sind die Länder überhaupt in die Lage gekommen, aus dem Verkauf eines Rohstoffs Geld zu erlösen? Um Geld zu verdienen, muss man allererst mal über Geld verfügen. Man muss nämlich die Minen erschließen, man muss Transportwege legen, man muss Hafenkapazitäten aufbauen, um das Ganze an die großen Warenterminbörsen nach Europa zu verschiffen. Man braucht also allererst Geld, um welches verdienen zu können. Und das haben sie über den Kredit bei den reichen Metropolen in der EU und sonst wo erworben. Mit Kredit starten sie. Das Ergebnis und das Prägende für die Karriere dieser Staaten besteht deswegen in Folgendem. Die tendenziell sinkenden Exporterlöse bleiben immer weiter zurück hinter wachsenden Kreditschulden. Denn der Kredit, der einmal genommen ist, der wird pro Jahr mit 5, 6 oder 7% verzinst, je nach Konditionen, wächst also automatisch. Die meisten dieser Länder firmieren deswegen in den Zeitungsartikeln unter der Rubrik Schuldenstaaten. Die können aus dem Exporterlös immer weniger den Fortgang des Exports finanzieren, weil sie damit schon nicht mal den Schuldendienst decken können und machen deswegen in fast all diesen Staaten denselben Übergang. Was mal begonnen hat unter staatlicher Regie mit Staatsfirmen ein Rohstoffgeschäft anzuschieben, das geht über in den Besitz auswärtiger Firmen, die mit ihrem Kapital und ihrem Know-how in diese Länder vorstoßen und den Abtransport der Rohstoffe, die sie dort entweder produzieren oder heben, selbst zu besorgen, mit ihrem eigenen Kapitalvorschuss. Und der Staat wird mit einer kleinen Lizenzgebühr an diesem Geschäft beteiligt und bleibt auf seinen Kreditschulden im Wesentlichen sitzen. Das ist die Ökonomie dieser Länder und die prägt dem Volk, das in diesen Ländern lebt, einen ganz eigenartigen Stempel auf. Für die paar Minen, die in solchen Ländern geschaffen werden, um Gold, Diamanten oder Kupfer zu heben, für die Monokulturen, die im Norden Marokkos entstehen, um für Demeter Biogemüse zu ziehen, dafür braucht man im Wesentlichen das Land derer, die in ihrer angestammten Art dort ihre Subsistenz bewerkstelligt haben. Diese Leute, die Subsistenzbauern, werden von den benötigten Flächen vertrieben. Einige wenige finden als Lohnsklaven in Minenverwendung oder als Hilfskräfte bei der Verwaltung oder Polizei, sodass das Volk im Wesentlichen zweigeteilt existiert. Eine sehr, sehr kleine Abteilung, die zu miesen Bedingungen in Lohnarbeitsverhältnissen oder im Staatsdienst oder in der Verwaltung Benutzung findet, und einem überwältigenden großen Rest, der einfach nur Störfaktor ist und mit Gewalt niedergehalten wird. Und das Wenige, was es dann noch an bäuerlicher Produktion gibt in so einem Land, das wird das Opfer überlegener europäischer Agrarkonkurrenz. Die Bauern, die in Marokko Oliven ziehen oder die in anderen Breiten Baumwolle oder ähnliche Produkte fertigen, die bekommen einen Marktzugang zur EU nur dann, wenn umgekehrt diese Länder unterschreiben, dass sie ihre Märkte für das ungemein produktivere Agrarkapital der EU öffnen, sodass die bäuerlichen Betriebe kleiner Machart, die es in diesen Breiten gibt oder mal gegeben hat, zunehmend Opfer dieser EU-Importe werden. Die Fakten, die sind bekannt. Ich versuche im Moment den Begriff davon zu sagen, aber die Fakten, die könnte man in der Zeitung lesen. Die SZ hat dem Beispiel Kenia eine ganze Seite gewidmet. Vor 30 Jahren, erzählt die Zeitung, erzeugte Kenia noch genug Nahrungsmittel. Dafür schob das Land einen Berg Schulden vor sich her. Der Internationale Währungsfonds und andere boten Kredite, forderten dafür aber, dass das Land seine Agrarmärkte öffnet und Beihilfen für seine Bauern streicht. So kamen die Rosen ins Spiel. Kenia, in Klammern gesprochen, ist ein maßgeblicher Exporteur für Rosen, die man für 2,95 Euro bei Aral im Shop kauft oder bei Aldi. Riesige Flächen, die von wenigen armen Schluckern mit Gift bespritzt werden, damit die Rosen nach Europa kommen. Große Plantagen, fährt die Zeitung fort, sollten Kenia helfen, seine Schulden bei internationalen Geldgebern abzutragen. Doch seit den 80er Jahren ist Kenias Schuldenberg um das Dreifache gewachsen. Grund und Boden wird zu Schleuderpreisen verpachtet, über Zeiträume von bis zu 100 Jahren. Der übliche Kurs in Ländern wie Kenia, Mosambik oder Sambia liegt bei einem Dollar pro Hektar und Jahr. Die Menschen, vor allem Kleinbauern, die vorher auf diesem Land gelebt haben, werden vertrieben ohne Entschädigung. Bürgerrechtler sprechen von Landraub. Auf den so eroberten Äckern lassen die neuen Eigner Gemüse, Obst oder Palmöl für den Weltmarkt produzieren. Ja, so geht's dazu. Um das Begriffliche zu sagen. Auch in diesen Ländern, von denen da geredet wird, Kenia, Sambia, Mosambik, unterliegen alle Menschen, auch wenn sie nur mit einer Hacke über eine Fläche gehen, die gar nicht weiter kapitalistisch bewirtschaftet wird, dem Regime des Geldes und dem Eigentum. Auch dort braucht man Geld, um wichtige Dinge zu kaufen. Man mag vielleicht seine Süßkartoffeln noch selber ziehen, aber auch der armseligste Mensch muss irgendeine Form von Steuer zahlen, braucht einen Liter Benzin für sein Moped, um zum Markt zu fahren, muss also Geld haben. Dieser Geldbedarf, der steht den Menschen als Notwendigkeit gegenüber, ohne dass es eine hinreichende Zahl von Gelderwerbsquellen gäbe. Die Menschen unterliegen dem Kriterium des Geldes und des Kapitals, aber nicht einem entsprechenden Bedarf an Benutzung. Und deswegen ist die Folge in diesen Ländern massenhaft Hunger in den ländlichen Regionen und das typische großstädtische Bild, das man auch in Brasilien jetzt anlässlich der Fußballweltmeisterschaft bewundern kann. Um die großen Zentren, Lagos in Nigeria, die Hauptstädte in Mosambik, in Brasilien, um die großen Zentren, wo sich das wenige Geschäft des Landes konzentriert und die Reichen sitzen, bilden sich riesige Slumgürtel, weil die Menschen auf dem Land nicht überleben können und im Umfeld der Großstädte versuchen, die Brosamen vom Teller der Reichen zu erwischen, im wörtlichen Sinn. Die stochern in den Müllkippen rum, um Plastikflaschen zu erwischen, auf die man vielleicht einen Pfand bekommt oder die man auf andere Weise verwerten kann. Das ist das Volk und seine Überlebensbedingungen in Ländern dieser Machtart. Und das Dritte ist der Machtapparat in diesen Staaten, der eine zusätzliche, für die meisten unerträgliche Lebensbedingung hergibt. Die Staaten dieser Machtart, von denen ich jetzt rede, die sind gar nicht ein sich aus sich selbst heraus erhaltendes Staatswesen, das über eine Wirtschaft verfügt, in der ein allseitiges Geldverdienen, ein Wachstum stattfindet, an dem sich der Staat dann mit Steuern bedient. Da ist gar nicht flächendeckend eine Erwerbsbevölkerung in Benutzung, die ihrem Erwerb nachgeht und darüber das heimische Geschäft zum Wachsen bringt und den Staatshaushalt füllt. Das gibt es dort nicht. Also auch keinen Staat, der sich auf ein loyales Volk stützen könnte, das seines Erwerbslebens wegen auf einen Staat schaut und achtet und ihn schätzt, der ihm die rechtlichen Regelungen für so ein Erwerbsleben an die Hand gibt. Das gibt es dort nicht. Das, was es dort gibt, das ist ein Machtapparat, der vom Kredit fremder Souveräne lebt. Das, was innen nicht erwirtschaftet wird, das fließt in die behördlichen Kassen dort durch Kreditzuweisung von außen. Und zwar zu dem ausdrücklichen Zweck, dass der wirtschaftliche und ökonomische und politische Nutzen, den die Geberländer von diesen Kreaturen haben wollen, auf diese Weise sichergestellt wird. Da werden Cliquen an der Macht mit Kredit lebensfähig gehalten und mit Gewaltmitteln ausgerüstet, damit der Abtransport von Kakao, Zink, Kobalt, seltenen Erden oder eben Gemüsen in die kapitalistischen Metropolen weitergeht und das Volk sich als Störfaktor nicht bemerkbar macht. Also muss es niedergehalten werden. Die Cliquen, die in diesen Ländern um diese Schalthebel der Macht konkurrieren, die haben Mittel für ihren Konkurrenzkampf nach beiden Seiten. Sofern sie an das Geld kommen, das dort zugewiesen wird über die entsprechenden Entwicklungshilfeministerien der europäischen Metropolen, haben sie das Geld für die Gewaltmittel. Und nach der anderen Seite, die Träger der Gewaltmittel, die Menschenmassen, die man braucht, um seinen Kampf gegen rivalisierende Cliquen auszutragen, findet man da, wo massenhaft gehungert wird, ganz leicht. Da kann man Menschen für eine Suppe kaufen, damit sie ihr Leben in die Schanze werfen in einem Konkurrenzkampf von Klicken, bei denen sie vielleicht die ethnische Identität noch kennen, aber die Ziele nicht erahnen, für die die sich dann schlagen. Fluchtgründe, um jetzt mal einen Summenstrich zu ziehen unter diesen Fächer, gibt es in diesen Ländern reichlich. Elend und Gewalt. Das ist zwar eine von der EU, die dort ökonomisch und politisch hineinwirkt, nicht bestellte Nebenwirkung, aber es ist die notwendige Nebenwirkung des imperialistischen Zugriffs, den die europäischen Staaten auf diese Breiten nehmen. Überbevölkerung dort kommt darüber zustande, dass alle der kapitalistischen Nutzung unterworfen werden, also Geld brauchen, Eigentum haben müssen, ohne dass sie einem entsprechenden Bedarf unterliegen, sodass die Überbevölkerung in diesen Staaten einen Unterschied zur hiesigen aufweist. Die ist nämlich nicht wie hier Folge gelaufener Benutzung, sondern die ist Folge ausbleibender Benutzung. Und das spüren Leute, die mit der Kategorie Überbevölkerung hantieren. Man ist ja geneigt, wenn das Stichwort fällt, Überbevölkerung, an zu viel, zu viele Menschen zu denken. Da wirft sich ja die Frage auf, wer ist denn jetzt zu viel? Man kann ja mal durchnummerieren und sagen, gut, es gibt vielleicht 100 Millionen Kapitalisten auf der Welt. Es gibt bestimmt 10 Millionen Parlamentarier. Es gibt 250 Staatspräsidenten auf der Welt. Es gibt, handgezählt, 7000 katholische Bischöfe. Und vielleicht 1,5 Milliarden Hungerleider. Wer ist zu viel? Es ist völlig klar, dass der, dem ich diese Frage stelle, auf die letzte Klientel tippt und sagt, die sind natürlich zu viel. Die Hungerleider, nicht die Kapitalisten und nicht die Parlamentarier. Ja, woher eigentlich diese Sicherheit? Das kommt doch nicht aus einem numerischen Gesetz. Das ist doch keine mathematische Herleistung. Das ausgerechnet die armen Kröten, die zu vielen sind. Das kommt daher, dass sie damit, mit dieser Auswahl, implizit, auch wenn sie vielleicht sich gar nicht darüber Rechenschaft abgelegt haben, zugeben, was ich gesagt habe. Die tippen deswegen auf die Hungerleider als die zu vielen, weil das die sind, die einfach nicht gebraucht werden. Die sind deswegen überflüssig. Keiner braucht sie, keiner will sie. Damit ich nicht quasi im moralischen Sinn missverstanden werde, will ich noch einen zweiten Hinweis geben. Ja, es stimmt. Wenn ich das Prekariat in Deutschland Überbevölkerung genannt habe, dann ist daran nichts zurückzunehmen, es sei denn, einer weist mir einen Fehler bei der Argumentation nach. Wenn ich die Hungerleider in Afrika ebenso Überbevölkerung genannt habe, zu viel für die Benutzung durch das Kapital, ist auch daran nichts zurückzunehmen. Aber es stimmt, die Überbevölkerung in Schwarzafrika, wenn ich die mal vergleiche mit einem Hartz-IV-Empfänger, die hat ein anderes Gesicht. Das mag man elendiglicher nennen. Die hat ein anderes Gesicht, aber die hat keinen anderen Grund als die hiesige Überbevölkerung. Das ist das Wirken ein und desselben Kapitals, innerhalb der Landesgrenzen und global, das diesen Zustand namens Überbevölkerung hervorbringt. Nur, erscheinen tut die Sache so, als sei das die Angelegenheit derer da unten, mit der Europa nichts zu schaffen hat. Es ist das Wirken des hier ansässigen Kapitals, das über die Grenzen hinausgeht, das den Zustand hervorruft. Aber jedermann ist geneigt zu sagen, das hat mit Europa und uns nichts zu schaffen, das ist deren Sache. Und das kommt daher, dass die ökonomische Benutzung wirklich grenzenlos vonstatten geht. Aber dabei haben die Staaten territoriale Grenzen gelegt. Es ist wirklich so, dass zwischen Nordhalbkugel und dem Elend der Südhalbkugel Grenzen politischer Natur liegen, sodass dort formvollendete formelle Souveränitäten eigene Staaten repräsentieren und die hiesigen ebenso, sodass Europa in eine vergleichsweise komfortable Position kommt. Mit ihrem globalisierten Kapital schaffen sie es, die ganze Welt zu benutzen. Aber mit den territorialen Grenzen, die da zwischen Nord- und Südhalbkugel liegen und den Staatswesen, die dazu gehören, trennen sie zwischen Nutzung und Fauxfrais. Die trennen zwischen der Nutzung von Land und Leuten und den dabei anfallenden Unkosten, die bewältigt sein wollen. Anders ausgedrückt, Europa schafft mit seinem Kapital die Hungerleider in Afrika, aber keinen Sozialstaat, der diese Massen jetzt auf irgendeine wie beschränkte Art auch immer am Leben hält und verköstigt. Das machen sie zu deren Aufgabe. Ihre Maßnahme, die Europas heißt, durch das Wirken ihrer Unternehmerschaft jenseits der Grenzen ist in solchen Ländern viel Armut geschaffen worden. Aber dazwischen liegen Grenzen und die macht man dicht, damit diese Armut nicht nach Europa herüberschwappt. Und das macht man zum Auftrag der Herrschaften dort in Schwarzafrika, dafür zu sorgen, dass die Elenden erst gar nicht den Versuch wagen, aus ihrer Lage zu entrinnen. Insofern kommt das vereinigte Europa nicht nur wirtschaftlich, sondern auch noch moralisch in eine komfortable Position. Die sagen nämlich, weil das Elend, das der globalisierte Kapitalismus in Afrika produziert, formell in den Grenzen der dortigen Staaten beheimatet ist, ist ja wohl klar, dass es verantwortungslose Politik dieser Staaten ist, die als Ursache für diese Lage zu gelten hat. Also sollen die sich um das Elend kümmern. Europa kümmert sich maßgeblich, mein zweites kurzes Kapitel, um dieses Elend, indem es sich selber zur Festung ausbaut. Festung Europa. Das ist im ersten Sinn wörtlich zu nehmen. Die bauen eine neue Polizeitruppe auf, Frontex, die keine andere Aufgabe hat, als die Grenzen Europas gegen Flüchtlinge zu sichern. Flüchtlinge, denen Europa selbst mit seinem globalen Wirken überhaupt erst die Fluchtgründe verschafft hat. Das reicht Europa mittlerweile nicht mehr, eine eigene Grenztruppe aufzubauen, sondern sie verlegen die politische Grenze weit vor die territoriale. Sie beauftragen und gewinnen dafür auch Staaten der Dritten Welt, selber dafür zu sorgen, gegen ein kleines Entgelt, die Flüchtlinge unter Kontrolle zu halten. Marokko zum Beispiel wird dafür bezahlt, dass sie in Melilla ihren NATO-Draht aufspannen, 7 Meter hoch ist er mittlerweile, um zu verhindern, dass dort die Leute nach Spanien übersetzen. Das wird gemacht, verhindert dennoch nicht, man erfährt es ja, dass einige wenige unter dem Risiko, dass sie ersaufen, diesen Wall durchbrechen. Und diese wenigen, die werden dann in Lampedusa den Lagerverhältnissen ausgesetzt, die einer Schikane gleichen. Das muss ich nicht erzählen, das kennt jeder aus dem Fernsehen. Die unterliegen einem Arbeitsverbot. Die werden zusammengepfercht, haben eine Residenzpflicht und dürfen den Container nicht verlassen, in dem sie hausen, bekommen kein Geld, von dem sie leben könnten, stattdessen Lebensmittelpakete, vornehmlich Schweinefleisch für Muslime, alles in den Zeitungen fein säuberlich notiert, so geht das zu. Und wer das Wort Asyl sagt, der kommt dann in den Genuss dieses bei uns so hoch verehrten Asylrechts. Der kriegt ein Asylverfahren. Es gibt nämlich den Grundgesetzparagraphen 16a, der festschreibt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und bevor man jetzt in Tränen ausbricht über diese humanistische Anwandlung im Grundgesetz, muss man sich zunächst das Folgende klar machen. Politisch Verfolgte genießen Asyl ist zum Ersten eine grandiose Ausschlussklausel. Das heißt nämlich, wer in wirtschaftlicher Not steht, also einfach keine Überlebensmittel findet, in den Breiten, in denen er lebt, der hat schon gleich keine Chance, dass ein Bleiberecht hier geprüft wird. Der gehört zurückgeschickt. Für sowas ist hier überhaupt keiner zuständig in Europa. Es muss jemand sein, zweitens, der eine politische Verfolgung nachweist. Das wirft die Frage auf, wer ist eigentlich wann politisch verfolgt? Nehmen wir mal an, man hätte es mit dem Herrn Ai Weiwei zu tun, aus China. Wenn ich den Zeitungen folge, dem Mann wird manche Vernissage verboten und er darf im Internet nicht alles schreiben, was er möchte. Der würde leicht als politisch Verfolgter eingestuft, wenn er hierher kommt. Gut, lassen wir es mal stehen. Wie ist das mit dem Snowden? Der hat sich in Deutschland einigermaßen beliebt gemacht, zunächst mit den Enthüllungen über den NSA und die Spionagetätigkeit der Amerikaner, wird extrem verfolgt in Amerika. Da sagen sogar manche Senatoren, den muss man mit einer Drohne auslöschen, statt ihm lange den Prozess zu machen. Von dem ist aber so klar, der würde hier nie ein Asyl bekommen. Was sieht man daran? Man sieht daran, dass die Logik gar nicht so funktioniert, dass aus der schäbigen Behandlung eines Menschen zurückgeschlossen wird darauf, wie man den Staat zu beurteilen hat, in dem das stattfindet. Sondern umgekehrt, dass aus dem Urteil über den Staat gilt der als gut und sein Recht als legal oder gilt der als böse und sein Recht als illegal, zurückgeschlossen wird, was überhaupt als Verfolgung gilt. Ja, wenn man auf dem Standpunkt steht, China ist im Grundsatz etwas abgemildert im Vergleich zur Vergangenheit, aber immer noch im Prinzip von einem großen Unrecht geprägt, von Menschenrechtsverletzungen, dann ist der Umstand, dass ich dem Staat diese Rechtmäßigkeit abspreche, ihn delegitimiere, dadurch dokumentiert, dass ich einem Menschen wie Ai Weiwei, der mit den Behörden in Konflikt steht, ein Asyl gewähre. Ich beweise quasi mit der Personalie den Unrechtscharakter des Staates, den der deutsche Staat über ihn behauptet. Das möchte umgekehrt in Deutschland keiner der wichtigen politischen Figuren im Fall Snowden. Das Asyl für den würde im Umkehrschluss eben behaupten, Deutschland misst sich zu, Amerika als Unrechtsstaat zu klassifizieren. Das ist für jeden deutschen Politiker eine Nummer zu groß. Das Ergebnis dieser Überprüfung, wer ist also ein politisch Verfolgter, fällt deswegen quantitativ sehr übersichtlich aus. Von den Asylanträgen, habe ich bei Pro Asyl nachgelesen, werden ungefähr 3% positiv beschieden. Der ganze große Rest wird abgeschoben. Die gelten einfach nicht als politisch Verfolgte. Sodass sich doch zu guter Letzt die Frage erhebt, wenn so viel abgeschoben wird, kaum je einer wirklich in den Genuss von Asyl kommt, was ist dann überhaupt der Sinn und Zweck dieses Asylrechts? Warum gibt's denn das? Dann hätten Sie es doch gleich sein lassen können, wenn Sie einfach alle außen vor halten wollen. Die Antwort auf die Frage ist die: Das Asylrecht ist ein Einmischungshebel mit dem man andere Staaten delegitimiert und als Unrechtsregime deklassiert. Gibt man einem Syrer aus Aleppo hierzulande Asyl, dann hat man politisch gegenüber diesem Staat dokumentiert, den halten wir für einen Unrechtsstaat. Und wenn man das häufig genug macht bei Personal aus solchen Staaten, dann bildet sich sowas wie in London. Als der Konflikt in Syrien losging und sich die auswärtigen Mächte eingemischt haben, Amerika, Saudi-Arabien, England und andere, war im Handumdrehen in London eine Exilregierung parat gestanden aus Syrern, die dort schon ewig im Asyl stecken und die Nachfolge Assads antreten könnten, wenn es denn demnächst soweit wäre. Das heißt, nach der anderen Seite hin hat die Sache außer der Delegitimierung fremder Staatlichkeit noch den praktischen Nutzeffekt, dass das ein Stück imperialistischer Personalpolitik ist, mit den Dissidenten fremder Länder, die man bei sich als Asylanten beherbergt, schafft man sich sowas wie ein Schattenkabinett für den Tag danach, wenn in den Staaten, die man als Unrechtsstaaten markiert hat, neue Verhältnisse einkehren, weil die Unterwühlarbeit Erfolg hatte. Insofern, und damit komme ich ja schon zum Schluss, ist das Asylrecht nicht, wofür es von vielen Menschen gehalten wird. Das ist nicht ein Hilfsangebot an bedrängte Kreaturen, sondern das ist eine Selbstverpflichtung des Staates, die er sich ins Grundgesetz geschrieben hat, anlandende Flüchtlinge daraufhin zu prüfen, ob sie für seinen politischen Bedarf als diplomatische Hebel gegen fremde Staaten taugen. Das ist die passende zynische Antwort darauf, dass eben diese Länder die Urheber der Fluchtgründe sind, vor denen die Menschen weglaufen, die dann per Asylrecht nach neuen staatlichen Brauchbarkeitskriterien sortiert werden. Das soll es gewesen sein. Das wurde jetzt nicht ausdrücklich erwähnt, aber versteht sich selbst. Alles Vorgetragene steht wie immer zur Diskussion. Wer also Einwände hat oder Ergänzungen vortragen will oder was gibt's noch? Sich einfach mal aussprechen möchte. Der kann das tun, solange er sich am Thema aufhält.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann haben ja auch die Lampedusa-Flüchtlinge deswegen ein Problem, hier als Asylanten anerkannt zu werden, weil man ihr afrikanische Herkunftsländer nicht ins Unrecht setzen will. Und eine weitere Frage, die sich daraufhin anfängt. Auf der anderen Seite wissen Sie ja sehr wohl, die bürgerlichen Kommentatoren, dass die EU voll Politik, wie eben gerade die Fluchtursache ist für die Asylanten, über die sie sich so mächtig aufregen tun. Und daraus schließe ich aber, also, weil man ja die elendigen Zustände in Afrika durchaus billiger tut, beziehungsweise an seiner Reproduktion selber daran beteiligt ist, dass man das als Dauerzustand durchaus hinzunehmen geht, denke ich. Gehe ich recht in der Annahme?
Ja, würde ich so sehen. Ja, vielleicht um dem letzten
den Anklang der Banalität zu nehmen. Schau mal zurück auf die Berichterstattung, die es nach diesem sogenannten Unglück gegeben hat, als 350 Menschen auf einen Schlag ertrunken sind. Da gab es verschiedene Gruppen, die sich engagiert haben für die Erweiterung des Asylrechts, für die Aufnahme von größeren Kontingenten, für die bessere Behandlung, für die Versorgung mit Arbeit und Wohnraum. Und diesen Gruppen ist von politischer Seite unter anderem das Argument entgegengehalten worden, das Wichtigste, was man jetzt tun kann, ist doch, sich um die Fluchtursachen zu kümmern. Das war ein interessanter Hinweis. Was die wollten, ist, hört auf, am Asylrecht zu zerren und Veränderungen in der Politik, größere Aufnahmekontingente zu fordern. Aber diese Zurückweisung haben sie nicht in diesem Tonfall präsentiert, sondern in dem Tonfall, als würde man quasi das humanistische Ansinnen, das hinter diesen Forderungen steckt, in Sachen Humanismus noch überbieten und sagen, Mensch, wir müssen uns um die Ursachen kümmern. Und wisst ihr, was der Witz an dem Satz ist? Man muss sich um die Fluchtursachen kümmern. Seine ganze Leistung besteht darin, dass er ausgesprochen war. Bloß um alle anderen, die auf Verbesserungen des Asylrechts dringen, davon abzubringen, aber keineswegs in der Absicht, jetzt einmal die Ursachen dieses Elends offenzulegen und dem nachzugehen. Seitdem dieser Satz gefallen ist, man muss sich um die Fluchtursachen kümmern, hat sich kein Schwein je mehr öffentlich über Fluchtursachen geäußert. Das haben wir heute Abend getan. Aber die doch nicht. Die wollten doch bloß diesem humanistischen Antrag mit dem Überbieten, mit dem scheinbaren Überbieten dieses humanistischen Impetus das Wasser abgraben. Ja, insofern unterstütze ich deine letzte Bemerkung. Das ist von denen ein Dauerzustand, für den sie sich finanziell, militärisch wappnen.
Die erste Bemerkung von Ihnen, ich weiß nicht, wie gemeint war, hast du gemeint, vielen der Staaten in Afrika wird doch durchaus abgesprochen von europäischen oder amerikanischen Politikern, dass sie überhaupt berechtigt regieren.
Nein, das ist ein Missverständnis. Das ergibt keinen Sinn. Nach dem Krieg, wo sie jetzt in einem Lüge geführt werden, dann werden Asylanten aufnehmen, in der Absicht, den Staat jetzt zu delegitimieren. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Und so schätze ich dann die anderen Herkunftsländer auch, oder die kommen nicht nur aus Libyen.
Ja, ich habe schon einerseits auch dieses Gespür entwickelt, was du offenbar auch hast. Es ging nicht darum, aber das war ja gar nicht deine Absicht zu sagen, es geht nicht darum, schwarzafrikanischen Staaten eine Beleidigung zu ersparen, eine Delegitimierung zu ersparen, dadurch, dass man Asylanten aufnimmt, sondern es geht genau so zu, wie du es in deiner letzten Bemerkung zusammenfasst. Die Staaten, die man durch seine wirtschaftliche oder am Ende sogar militärische Intervention in den heutigen Zustand versetzt hat, Libyen ist so ein Beispiel, die will man ja gar nicht als Outlaws der Weltpolitik deklassieren und das dadurch dokumentieren, dass man Asylanten beherbergt. Das sind ja die jetzt gerade aktuellen Geschöpfe, von denen noch offen ist, wie die sich entwickeln und wie sehr sie den äußeren Ansprüchen genügen und wie sehr nicht. Insofern kann sich das auch ändern. Aber der jetzige Status ist durchaus so, wie du das darstellst.
Und die Überlegenheit der europäischen oder amerikanischen Mächte zeigt sich gerade darin, dass sie auf der einen Seite Eingriffe, Korrekturen womöglich gewaltsame Korrekturen ins Auge fassen an manchen Staaten, die ihnen ins Auge springen. Dass das aber sehr fein getrennt wird von der Frage, dürfen darum Flüchtlinge aus diesem Land über das Mittelmeer nach Europa?
Ich wollte noch was sagen zu den Politikern. Hierzulande. Das, ja. Das eine war doch, das hattest du eben am Schluss erwähnt, dass die Politiker sich gegenüber Kritikern oder solchen Organisationen, die sagen, jetzt muss was passieren, die Aufnahmepolitik muss geändert werden, den Leuten muss irgendwie hier ein Bleiberecht gegeben werden oder sowas, da gibt es ein Totschlägerargument von Politikern, so habe ich nicht verstanden, auf das sollte man nicht hereinfallen. Dieses, man muss doch die Ursachen der Flucht bekämpfen. Damit ist ja offensichtlich viel mehr diese Seite gemeint. Also hört auf, von uns als Politikern zu fordern, dass wir hier unser Asylrecht aufweichen. Oder dass wir hier jetzt auf einmal anfangen, die mit besser zu versorgen oder sowas. So ist das ja gemeint. Ne? Wo man ja im Kern, wenn man drauf reinfällt oder wo man irgendwie denken könnte, na gut, Fluchtursachen bekämpfen, da würde man ja wahrscheinlich auch wieder bei denselben Politikern landen, weil, so habe ich den Vortrag verstanden, die maßgeblichen Fluchtursachen produziert ja die EU vor Ort. Das ist dieses eine, also das gemeine Argument, wenn Sie sagen, Fluchtursachen müsste man bekämpfen, anstatt jetzt den Leuten hier zu helfen. Das andere, was es doch auch gibt, ich habe jetzt neulich, ich glaube, das ist von den Grünen, habe ich so ein Wahlplakat gesehen für die Europawahl, da ist ein Rettungsschirm.
Ich nochmal was zu den Fluchtursachen dazu sagen. Ja. Das enthält doch auch mal diesen zweiten Punkt. Das ist ja nicht einfach Heuchelei, sondern das ist doch damit die Aussage von den Politikern, die Fluchtursachen, die haben überhaupt nichts mit hierzulande zu tun. Oder ich weiß nicht, ob du jetzt darauf hoffst.
An der Ecke wollte ich eigentlich weitermachen. Es gibt noch eine andere Variante dafür, dachte ich. Und zwar, ich meine, das war von den Grünen. Es gibt zurzeit so ein Wahlplakat, da ist ein Rettungsring drauf. Für die Europawahl. Und es gibt ja tatsächlich nicht nur unter erschütterten Bürgern, sondern auch bei den Politikern den Standpunkt, dass man dieses Absaufen im Mittelmeer, dass man daran was ändern muss. Dann gibt es doch gibt's irgendwie Statements, die sagen, man muss auch diese Kreuzer, die wir da hin und her schippern lassen und die immer verhindern, dass die Leute übers Mittelmeer kommen, die muss man auch wieder daran erinnern und dafür sorgen, dass die in erster Linie dafür da sind, Leute aus Seenot zu retten. Solche Statements gibt es. Da habe ich gedacht, das ist ja, man braucht diesen Politikern vielleicht das gar nicht abzusprechen, dass die tatsächlich sagen, man muss wirklich was dagegen tun, dass die ertrinken, diese Leute. Also dieser nasse Tod, den wollen selbst diese Politiker nicht. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie die zu Protokoll geben. Das ganze, die ganze Lage, die man da vor sich hat, das ganze Elend, was es da gibt und was die Leute dazu bewegt, das auf sich zu nehmen. Das ist nichts, was wir auf uns beziehen, was wir auf unsere imperialistischen Erfolge und unsere europäische Politik beziehen. Sondern da, also selbst in diesem Gestus, man verhindert vielleicht wirklich, dass der ein oder andere ertrinkt, man schickt ihn nämlich lieber zurück, damit er dann wahrscheinlich, wenn er zurück in Afrika ist, da verhungert oder was weiß ich. Ich habe gedacht, man kann diesem anderen politischen Statement doch auch entnehmen,
dass sie diese Trennung machen. So wie wenn sie davon reden, man müsse jetzt, anstatt dass wir hier was verändern, die Ursachen bekämpfen. Das ist doch genauso gemeint, oder? Dass man sagt, die europäische Politik und die europäischen Erfolge, die soll man gar nicht in den Blick nehmen, als die wären jetzt irgendwie der Grund dafür und die wären dafür verantwortlich und deswegen müsste man gegen die womöglich was haben. Das kann man auch so machen, dass man sagt, man muss den Afrikanern mehr Rettungsringe zuwerfen.
Ich hatte jetzt noch an eine andere Geschichte gedacht, dass wir richtig dann auch positiv sagen, wo die Fluchtursachen liegen. Die liegen nämlich in den Ländern da unten. Die machen dann nämlich eine falsche Politik. Und die müssten nämlich dafür sorgen, dass die mal da eine Politik machen, dass die nicht mehr ewig fliehen. Im Prinzip läuft alle diese Politik, die sie da von denen verlangen, auf nichts anderes raus, als dass die Grenzen entsprechend dicht machen, dass keiner mehr bis ans Mittelmeer überhaupt kommt. Also ich habe das so in Erinnerung, dass auch durchaus solche Statements da kamen, dass die mit Fluchtursachen dann auch schon weiter geredet haben, aber eben in dem Sinne, wie ich eben gemeint habe.
Ich glaube doch von Frau von der Leyen die Aussage, die deutschen Soldaten sollen entsprechend eingesetzt werden und für Sicherheit sorgen, sodass eben diese Leute nicht über die Grenze gehen können und Europa kommen. Das war genau so eine Aussage, in der die Ursachen beheben, sodass sie dann nicht viel haben.
Ich würde nur diese beiden Gesichtspunkte, die ihr beide jetzt zur Sprache gebracht habt, auseinanderhalten. Die eine Frage ist, was meinen denn die politischen Urheber, wenn sie wirklich auf Fluchtursachen zu sprechen kommen? Da gibt es Varianten. Eine ist die von dir zitierte. Die sagen, das liegt an der Korruption in diesen Ländern, das sind unfähige und geldgierige Politiker, die überhaupt kein Interesse haben, das Elend derer da unten zu verändern. Man kann auch sagen, das liegt an der Ungebildetheit dieser primitiven Massen, dass die auf keinen grünen Zweig kommen. Da gibt es Varianten. Man kann auch sagen, wenn Fluchtursachen besprochen werden, das sind die Schlepperbanden. Das ist zwar eine eigentümliche Vermischung, dass man das Mittel der Flucht für den Grund der Flucht ausgibt, aber auch diese Dummheit gibt es. Fluchtursachen. Nur die eine, die heute Abend besprochene, die wirkliche, die fällt naturgemäß nicht ins Aufgabenprofil und in das Interesse der Politik, eben die zu erörtern. Dann müsste sie sich ja ihrer eigenen Zwecksetzung wegen bezichtigen. Davon wollte ich jetzt deine Überlegung scheiden, denn dass die italienische Marine mittlerweile wieder angewiesen ist, die dort anlandenden Flüchtlinge auf Schlauchbooten erstens zu bergen, statt absaufen zu lassen, dann ans Festland zu schaffen und dann wieder zurückzufahren, da wo sie herkommen. Ja? Das fällt meines Erachtens nicht in die Kategorie, das ist ein Beitrag in Sachen Fluchtursachen. Sondern das hat mit der Fluchtursache ja nichts zu schaffen, sondern die stellen sich auf den von dir am Anfang deines Beitrags genannten Standpunkt. Auch wir wollen nicht, dass in unseren Hoheitsgewässern diese Menschen massenhaft ertrinken. An diesem auch wir wollen nicht, möchte ich einen Unterschied kennzeichnen zum arglosen Humanismus, der sagt, er hat Mitleid mit diesen Menschen, die ersaufen. Es kommt nämlich sehr darauf an, aus welchem Grund man es nicht haben will, dass in diesen Hoheitsgewässern Schwarzafrikaner absaufen. Und der Grund, den die im Auge haben, ist: Ein Rechtsstaat setzt Recht und das Recht gilt auch in seinen Hoheitsgewässern. Und dort Menschen, die ertrinken, dem Ertrinkenstod preiszugeben, das ist ein Rechtsverstoß, das ist unterlassene Hilfeleistung. Die wollen gegen ihr eigenes Regelwerk nicht verstoßen, weil sie es in Kraft gesetzt haben, aber wollen nicht davon lassen, diese Asylanten von ihrem Land fernzuhalten. Dafür ist das, was sie beschlossen haben, die Lösung. Die geben ihrer Marine wieder den Auftrag, die Leute zu bergen, statt dass sie absaufen sollen. An Land werden sie geschafft und zurückexpediert. Um den Kontrast deutlich zu machen, das war vor wenigen Jahren, ich glaube bis vor 2 Jahren in Italien, anders geregelt. Berlusconi hat ein Gesetz verabschiedet, das hat jeden Fischer, der auf seinen Kutter solche Elendsgestalten aufgenommen hat, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Nicht belobigt, sondern der hat sie des Menschenhandels wegen angeklagt. Der hat sie quasi durch ein Gesetz genötigt, die absaufen zu lassen. Ja, und das ist eine gewisse Kollision, ja, wo ein Rechtsstaat auf dem Standpunkt steht, er will nicht, dass einfach seine Taten unter Verstoß gegen die eigenen Regularien stattfindet. Aber die Staaten sollen stattfinden und dafür, meine ich, ist das die Lösung. Sie sollen nicht ertrinken, sie werden gerettet, um sie zurück zu expedieren in das Elend, aus dem sie kommen. Insofern machen sich, nur deswegen finde ich die Betrachtung noch ein paar Sätze wert, insofern machen sich diese EU-Politiker, auch wenn sie formell denselben Satz aussprechen wie humanistisch gesonnene Leute, ja, man kann doch die nicht ertrinken lassen, die machen sich gar nicht denselben Standpunkt zu eigen. Ja, bitte. Ja, ja, hier vorne gab es jetzt gerade eine Wortmeldung und dann die nächste.
Auch wenn alles stimmt, was du sagst, wie man hört, ich bin ja selbst eine Migrantin, ich wohne hier 42 Jahre und ich bin leider nicht aus Frankreich. Ich bin auch aus einem Land, wo die politische Lage sehr, sehr schwierig ist. Deswegen habe ich das Land damals mit 25 verlassen. Aber ich frage mich, wenn du das so referierst, das ist ja wirklich schön, dass es gibt hier vielleicht manche Leute, die so denken und bereit sind, für diese Staatsafrikaner was zu machen. Aber wo lebst du denn eigentlich? Die Stimmung im Lande ist nicht so. Ich wohne in Gallus, wo wir schon 57% Migranten und ich merke, wenn ich zum Beispiel meine Nachbarn, auch Frauen, begrüße, guten Tag, ich wohne da schon 30 Jahre, die können mich. Die antworten mir nicht. Und ich bin keine Frau, die 6, 7 Kinder hat, wo man bei mir sagen kann, ich lebe vom Kindergeld. Ich gehe immer arbeiten, ich habe überhaupt keine Kinder. Die Stimmung im Land ist nichts. Das geht auch gar nicht nur um Schwarzafrikaner. Syrien ist Suchtflucht. Es geht um Iran, es geht um Ägypten. Die Situation auf der Welt ist furchtbar. Mhm. Du wirst ja sagen, diese Frau ist egoistisch, die hat sich selbst gerettet. Aber die anderen Leute interessieren sie nicht. Die interessieren mich schon. Aber ich weiß, das ist unrealistisch zu denken, dass wir halb Afrika und halb Syrien und so weiter hier in Europa bewerben können. Das ist, die Bevölkerung macht das nicht mit. Wo lebst du denn? Wo lebst? Das ist nicht realistisch.
Ich möchte dir mal Folgendes bei deinem Einwand zu bedenken geben. Kann es ein Vorwurf gegen mein Argument sein, dass es von anderen nicht geteilt wird? Entweder, ich möchte dir eine Empfehlung geben, die es einem erleichtert, die Urteile anderer Menschen zu beurteilen. Entweder meine Argumente stimmen, dann wäre es schön und es wäre gut, wenn ich andere Menschen davon überzeugen kann. Oder sie stimmen nicht, dann muss ich sie revidieren. Aber es kann doch einfach kein Einwand gegen die heute vorgetragenen Urteile sein, dass du darauf hinweist, sie werden von anderen nicht geteilt. Übrigens, nur deswegen erzähle ich sie heute Abend hier. Wenn alle anderen diese Urteile teilen würden, dann müsste ich sie ja gar nicht zur Kenntnis bringen. Das möchte ich dir erstmal grundsätzlich zu bedenken geben. Es gibt noch einige andere Erwägungen, aber erst einmal das. Lass es mal sacken, wir hören mal den nächsten Beitrag und kommen darauf zurück, ja. Bitte. Ja, da hinten, wenn es da was gibt. Gab es da was?
Ja, ansonsten in der Tat ist es so, dass gerade bei dem Thema dieser Widerstand wahnsinnig hoch. Menschen, die sonst kritisch gegenüber von Medien oder politischen Themen, die von Politikern kommuniziert werden, stehen, bei dem Thema, gerade bei dem Thema, so ein Abwehr hochkommt, so nach dem Motto, wir leben nun mal in diesem System und wenn wir jetzt Millionen und Milliarden reinlassen wollten, würden wir absolut den Boden unter den Füßen verlieren, indem wir unser einigermaßen Wohlstand gar nicht mehr halten können und damit auch nichts Gutes mehr vollbringen können. Und ich merke, dass es irgendwann wirklich super schwierig wird, mit diesen Menschen weiter zu argumentieren, weil sie absolut zumachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit auch das, was Sie meinen.
Die Stimmung ist absolut anders.
Ja, die Stimmung ist absolut anders. Keine Argumente oder so, ganz im Gegenteil. Aber
was wäre denn dein Argument gegen, was wäre denn dein Argument zu jemandem, der dir sagt, wir können doch gar nicht alle aus Afrika aufnehmen? Was würdest du dem denn sagen?
Ich habe gesagt, richtig ist richtig und falsch ist falsch. Und jemandem zu sagen, es ist mein Recht hier zu sein und nicht deins, ist einfach falsch. Deshalb kann ich das nicht sagen, kannst du das auch nicht sagen. Das ist mein Argument.
Ich sag gleich was dazu. Da hinten ist auch noch eine
Wortmeldung.
Ich
kann das nicht mal sagen, ich habe nicht verstanden.
Ich hab, mein Argument ist, dass das, was falsch ist falsch und das, was richtig ist richtig. Unabhängig von Folgen. Und wenn jemand sagen wollte, Afrikaner darf hier nicht leben, oder nicht alle tausende Millionen oder wie auch immer, weil wir unsere komplette Existenz verlieren würden, hieße, dass diese Person schon ein Recht hat, als ein freier Mensch sich bewegen und dort aufzuhalten wollen möchte. Und das ist falsch. Unabhängig von Folgen.
Ich habe jetzt aus den beiden. Bitte?
Soll jemand sprechen?
Gut. Sag du noch deinen Beitrag und dann gehe ich auf die beiden Vorredner nochmal ein. Bitte.
Ich bin selbst als Flüchtling mit Design gekommen, als kleines Kind. Ich glaube nicht, dass Deutschland alle Ressourcen hat, um alle Flüchtlinge dieser Welt aufzunehmen. Nichtsdestotrotz. Vielleicht nein von mir, diese Sache anzusprechen, beziehungsweise die Frage zu stellen. Jeder, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, kritisch auseinandergesetzt hat, müsste eigentlich wissen, dass es die westliche Wirtschaftspolitik ist, die diese Flüchtlingsströme auslöst. Und da würde ich halt gerne fragen, was können wir als kritischer Teil der westlichen Gesellschaft tun, um gegen diese Wirtschaftspolitik anzukämpfen? Gegen diese destruktive Wirtschaftspolitik anzukämpfen? Wie schädlich ist für uns und für die gesamte Welt?
Bei dir ist jetzt in deiner Rede im ersten Satz eine ähnliche Vorstellung angeklungen wie bei dir. Und da möchte ich zunächst mal eine Richtigstellung anbringen, weil ich mich da missverstanden fühle, wenn ihr das als Konsequenz bei mir rausgehört habt. Bei beiden klingt die Vorstellung an, das kann Deutschland ja auch gar nicht. Dieses Elend, das in Schwarzafrika und anderen Breiten dieser Welt existiert, am Leben erhalten, durchfüttern, bei sich aufnehmen und beherbergen. Dazu reichen die Ressourcen nicht. Wenn das nicht geht, das will ohnehin auch niemand hierzulande, dann wird es eben so auch nicht gehen. Meine Botschaft, auf die ich gezielt habe, war auch ganz anderer Natur. Meine Botschaft war, die Menschen, die hierzulande von Lohnarbeit leben, die schaffen den Reichtum für die großen Unternehmungen, die damit auch in der dritten Welt ihre Geschäfte betreiben. Die schaffen einen Reichtum, von dem sie selber ausgeschlossen sind. Ein Viertel der Bevölkerung verdient einen bei uns auch sogenannten Niedriglohn, von dem sich ein Mensch, geschweige denn eine Familie, nicht ernähren kann, bei wachsendem Kapitalreichtum. Insofern sind die Menschen, die hierzulande in die Fabrik gehen, die Geschädigten desselben Kapitals, das in der dritten Welt diese Art von Überbevölkerung produziert. Alle dem Gelderwerb unterwirft, ohne dass es einen entsprechenden Bedarf kapitalistischerseits an diesen Kreaturen gibt, die Geld zum Leben brauchen, aber keins verdienen können. Insofern hätten die Menschen, die hierzulande in die Fabrik gehen und arbeiten, allen Grund, sich gegen dieses Kapital, das ihnen hier das Leben schwer macht, zur Wehr zu setzen, und damit würden sie gleichzeitig die Quelle angreifen, das Kapital selbst, das mit seinem Wirken jenseits der Grenzen die Verhältnisse in dieser Weltgegend auf die genannte Art zerstört. Das ist mein Hinweis gewesen und nicht, der brave deutsche Arbeiter möge sich wie ein Samariter aufführen, der die Elendsgestalten der dritten Welt durchfüttert. Er hätte sich hier gegen seine eigenen Schädiger zu wehren, die in den Konzernzentralen sitzen und ihn ausnutzen für einen Reichtum, von dem er nichts hat und der das Elend gleich jenseits der Grenzen mitdefiniert. Und so, ja, das war jetzt eine ehrliche Antwort auf deine Frage, auf die du zielst. Und bitte, sag jetzt nicht den Einwand dagegen, den deine Vorrednerin präsentiert hat, dass dieser Standpunkt von den Leuten, über die ich spreche, nicht geteilt wird, macht den Hinweis um kein Deut verkehrt. Er wird nur nicht geteilt.
Das kann konkret getan werden. Das ist etwas Abstraktes, was du erzählst. Konkrete Schritte getan werden können, um gegen diese Wirtschaftspolitik anzukämpfen. Viele Menschen fühlen sich einfach hilflos. Die wissen nicht, was sie tun können. Deswegen nur nie, ignorieren sie es, lehnen sie es. Was können wir Konkretes machen?
Erstens ist das, was ich heute Abend tue, konkret. Abstrakt ist das lateinische Wort für, das ist getrennt von dem Problem, von der Sachlage, um die es geht. Hat damit nichts zu schaffen, ist insofern sinnlose Übung. Das, was ich heute Abend tue, von dem kannst du sagen, das bewegt sich auf einem sehr bescheidenen Niveau, nämlich auf dem, dass ich bemüht bin, von den Urteilen, die ich heute Abend präsentiert habe, mit diesen Urteilen Anklang zu finden, andere davon zu überzeugen. Denn nur dann, wenn andere dieses Urteil teilen, hat man überhaupt eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass man in dieselbe Richtung praktisch tätig werden könnte. Dass dieses Urteil, was ich heute Abend erzähle, gar nicht geteilt wird, darauf reitet ihr selber rum und sagt, die Bevölkerung denkt doch ganz anders. Ja, eben. Das hat man zu korrigieren. Und was speziell deinen Fall angeht, ja, um dir mal einen Anhaltspunkt zu bieten, wie ich mir die Lage erkläre, in der du steckst. Du sagst, du wirst nicht identifiziert in dem Karree, in dem du lebst, als Muslima. Du hast auch nicht 7 Kinder, deine Worte. Du fällst also quasi deinen Zeitgenossen durch die Lebensart und die Lebensumstände nicht auf wie ein Sozialfall aus fremden Breiten, sondern du bist eine gut situierte Frau. Deinem Deutsch entnehme ich, dass es wahrscheinlich besser ist, als es in manchen Frankfurter Vierteln gesprochen wird. Und dennoch wirst du geschnitten. Und weißt du warum? An dir ist eigentlich alles so wie an 20 anderen Frauen, die hier auch sitzen. Die Kleidung ist ähnlich, die Einkommensquelle ist ähnlich, ob aus Büroarbeit oder Rente, die Sprache ist sehr ähnlich. Alles ist ähnlich, nur eins ist an dir anders. Und weißt du was? Die Nationalität, die an dir klebt oder klebte, die dich als einen Nicht-Dazugehörigen ausweist, weil die hier lebende Bevölkerung den Nationalismus beherrscht, das weil sie bloß durch ihren Staat denselben Pass in die Hand gedrückt bekommen haben und ein Bleibe- und Arbeitsrecht haben, diesem Staat das als ihr Privileg danken, von dem andere ausgeschlossen gehören. Die vollziehen eine Sortierung der Menschen in solche und solche nach, obwohl sachlich an den Menschen, biologisch und sonst wie, überhaupt keine greifbaren Unterschiede mehr existieren, schon gar nicht im Zeitalter der Globalisierung. Aber dieser eine, dass diese Zugereisten, der du auch bist, dasselbe tun in geistiger Verbundenheit, ob jetzt noch vorhanden oder früher gewesen, zu einem anderen Staat, das macht dich für den hiesigen Staatsbürger zu einem verdächtigen Objekt, das man auch dann nicht gern aufnimmt, wenn es ansonsten genauso aussieht, genauso ist, sich genauso kleidet, wie wir auch. Und das hat man diesen Leuten auszureden, dass, was die Lebenslage des Menschen angeht, wie er so sein Dasein fristet, die soziale Lage das Entscheidende ist, was darüber Auskunft gibt, was hat man vom Leben, was verdient man, wie kann man sich sein Leben gestalten. Und dass dafür die nationale Frage, wessen Pass habe ich in der Hosentasche, scheißegal ist, darauf auch noch stolz zu empfinden, ich bin ein Deutscher, diese Zugereiste aber nicht. Das macht ausgerechnet das Alleräußerlichste an einem Menschen, dass eine Staatsgewalt bei der Geburt auf dich zugreift und sagt, du bist meiner. Ausgerechnet das, dieses Passivum, das macht man zum ausgezeichneten und entscheidenden Merkmal eines Menschen, für das kein Schwanz was kann, das er nicht mal ablehnen konnte. Ich möchte also einerseits deine Verwunderung auflösen und dir sagen, das kommt von dem Nationalismus deiner Mitbewohner in diesem Carré. Und ich wollte zweitens andeuten, was man gegen den einzuwenden hat. Um deiner ganzen Überlegung, sagen wir mal, eine mehr optimistische Perspektive zu machen.
Ganz konkret, ne? Prüfen wir mal, was können wir denn machen, wo muss man denn eingreifen? Wirtschaftspolitik, überhaupt die Wirtschaftsstruktur ändern. Ja? Und jetzt kommt die Frage, aber jetzt mal ganz konkret, können wir da nicht mal gerade heute mit anfangen? Ja, inwiefern anfangen? Wenn ich die Wirtschaftspolitik, die Ausrichtung unseres Staates, der EU oder der USA, in Bezug darauf, wir befördern unser nationales Kapital in der Ausnutzung der ganzen Welt, wenn ich das angreifen, wenn ich das unterhöhlen will, dann muss ich irgendwie doch an die Mittel, über die diese Politik verfügt, heran. Ich muss also diese Mittel doch irgendwie beschreiten. Und da frage ich mich, wie soll denn das anders gehen, als dass ich sage, diese Mittel produzieren wir selber, indem wir arbeiten gehen, indem wir für unsere Unternehmer arbeiten, indem daraus der Staat auch wiederum seine Quellen hat. Wenn ich das nicht angehen will, frage ich mich, wie soll das jetzt mal gerade heute so anders gehen? Ne? So, machen wir mal einfach eine andere Politik. Ich lege mich ja tatsächlich mit der Ausrichtung der Politik der kapitalistischen Staaten an. Mit etwas Geringerem kann ich mich gar nicht anlegen. Oder soll ich mir vorstellen, die könnten einfach die schlechten Folgen der Politik weglassen mit den gleichen Mitteln und den gleichen Zielen. Soll ich mir das vorstellen?
Wenn ich darum eine Bewegungseinleitung für Aktivisten schreiben würde, was würde da als erstes stehen? Ich werde nicht so als schwanges Gerede, ja, konkrete Schritte, was können wir als Gesellschaft tun, als wir das nicht wollen innerhalb der Gesellschaft, um dagegen anzukämpfen? Sollen wir streiken? Sollen wir nicht mehr wählen gehen? Was sollen wir konkret tun? Nur wählen kann ich ja nicht, dann ändert sich.
Bitte.
Ich glaube, eine Anleitung wird es nicht geben. Eine Anleitung wird es nicht geben. Aber ich möchte wohl fragen, Marx hatte damals gesagt, für die Religion ist das Hoffnung des Volkes. Welche Drogen sind es heute da, die es verhindern, dass eine Anleitung wie diese geschrieben werden kann?
Ich möchte den Ausgangspunkt deiner Frage in Zweifel ziehen. Der Ausgangspunkt deiner Fragestellung, welche Drogen nimmt das Volk, sodass es nicht auf Widerstand gebürstet wird. Diese Ausgangsbestimmung geht davon aus, dass im Prinzip jeder Mann in dieser Gesellschaft ein Kritiker ist, der meine Argumente teilt, aber nur deswegen, weil sein Hirn vernebelt wird, von der Schlussfolgerung und der Tat abgehalten wird, die ihm eigentlich nahe liegt und auf den Leib geschneidert ist. Das stimmt nicht. Die Zeitgenossen, mit denen ich diskutiere, auch heute Abend, die bezeugen, dass ihr Hirn gar nicht vernebelt ist, sondern dass sie in dieser oder jener Frage, nicht in allen, aber in dieser und jener Frage andere Urteile haben als ich. Zum Beispiel der Beitrag da hinten, der meint, eine andere Wirtschaftspolitik wäre doch vielleicht so ein Zielpunkt, auf den man hinzuwirken hätte. Ja, das ist seine Auffassung. Ich habe eine andere. Meine andere Auffassung besteht darin, dass es überhaupt nicht an der Art, wie der Kapitalismus politisch gemanagt wird, liegt, dass er den Menschen hier wie dort nicht bekommt, sondern dass es am Kapitalismus liegt, den die Politik betreut. Das ist ein Gegensatz in diesem Wirtschaftssystem, wo das Mehr an Reichtum, das in der wahren Welt der vielen Unternehmern zustande kommt, von fleißigen, arbeitsamen Menschen hergestellt wird, deren Ernährung gemessen an diesem Reichtum dem Kapital eine einzige Last ist. Der Lohn, der dafür weggezahlt wird, deswegen immer eine knapp zu haltende Kost. Da ist in der Rechnung, wie bei uns gewirtschaftet wird, ein Gegensatz enthalten, der kann durch eine politische Betreuung dieser Wirtschaftsweise nicht ungeschehen gemacht werden. Alle Versuche, so zu argumentieren und so zu handeln, sind in die Irre gelaufen. Auch die Versuche zu sagen, man müsse den Reichtum anders verteilen. Es gibt bei uns in unserer kapitalistisch organisierten Wirtschaft überhaupt kein Nacheinander von zwei Schritten. Erst wird ein Reichtum produziert, dann kommt der zweite Akt. Alles, was in einen Topf geworfen wurde, wird dann hinterher verteilt, das möglichst gerecht. Es gibt überhaupt keine Verteilung als gesonderte Aktion in dieser Gesellschaft. Im realen Sozialismus hat es das mal gegeben. Hier ist mit der Produktion die Verteilung fertig. Ein Mensch unterschreibt einen Arbeitsvertrag, da steht eine Lohnhöhe drin und alles, was der Unternehmer jetzt aus seiner Schaffenskraft herausschlägt, an Warenreichtum und an Gelderlös, geht dem, der den Lohn bekommen hat, nichts mehr an, da wird nichts verteilt. Das liegt in der Natur dieser Art von Wirtschaft, dass der Gegensatz nicht aufhebbar ist. Und die Menschen, mit denen ich zu tun bekomme, ja, die wissen, das ist die Wirtschaft, mit der sie zu tun haben, und die gehen in die Wirtschaft und in die Unternehmungen rein, aus einem ganz banalen Grund. Sie brauchen das Geld. Da muss man keine Philosophie treiben, um in die Arbeit zu gehen. Die brauchen das Geld. Und die machen ihre schlechten Erfahrungen. Nur die schlechten Erfahrungen erklären die sich anders als ich. Bevor die den Schluss machen, das kann ja auch in einer kapitalistischen Wirtschaft gar nicht anders sein, dass man die arbeitende Bevölkerung schlecht behandelt, damit der Reichtum, den sie mit ihrem Eifer zu Wege bringt, wächst. Bevor sie das sagen, tippen sie auf Missmanagement. Schlechtes Management, ungerechte Löhne, zu viel Entlassungen, schlechte Wirtschaftspolitik. Falsche Weichenstellung bei der Steuer. Das ist der Unterschied, den ich sehe
zwischen den verschiedenen Figuren in der Gesellschaft, die dieselben Erfahrungen machen wie wir, aber die anders beurteilen. Der Unterschied ist nicht, dass die Pfeife rauchen und nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Und ich abstinent wäre in der Frage Opium. Die haben andere Urteile und darum streiten wir auch heute Abend. Und mal jetzt ganz im Vertrauen unter uns. Es ist ja auch eine Art, einen anderen Menschen nicht wirklich ernst zu nehmen, wenn man über sein Urteil sagt, das bist nicht du, sondern das ist das Opium. Das würdest du im wachen Zustand nie von dir geben. Das ist eigentlich gar nicht dein Urteil, sondern das ist das, was dir über Manipulation oder Drogen eingeflößt wurde. Du bist nicht Herr deines Urteilsvermögens und Willens. Das ist keine gute Art, andere Menschen auch in ihren falschen Urteilen ernst zu nehmen. Und abbringen wird man sie damit schon gar nicht von ihrem Standpunkt. Denn den greift man ja gar nicht an. Man behauptet ja eigentlich, teilen die bereits den eigenen kritischen Standpunkt, wenn sie nicht durch Dröhnung davon abgehalten wären, ihn auch zu artikulieren. Ja, bitte.
Um dich besser zu verstehen, du sagst quasi ganz deterministisch, dass das, was wir heute haben, die derzeitige Situation, die Folge des Kapitalismus ist. Und es wäre auch leider nicht anders gekommen. Die derzeitige Situation muss so auch so kommen. Das Folge des Kapitalismus.
Das ist kein Determinismus. Das sind Interessen, die sich in der Welt geltend machen. Und zwar mit Gewalt. Das passiert nicht wie bei der Gravitation. Das ist Determinismus, dass Massen einfach so, ohne Äußeres dazu tun, aufeinander einwirken, sodass die Kraft zwischen ihnen das Produkt der Massen geteilt durch das Quadrat der Entfernung ist. Das ist Gravitation. Einer, der nach Afrika geht und sagt, diese Neger sind nicht brauchbar für mein Unternehmen, der setzt ein Interesse durch, und zwar mit Gewalt.
Vollkommen richtig, aber du sagst ja, der Kapitalismus an sich ist schuld. Ist der Grund die Ursache? Das heißt, der Kapitalismus kann nicht reformiert werden, der Kapitalismus kann nicht anders sein. Der Kapitalismus kann nur so brutal sein, wie er jetzt ist. Das ist dein Argument.
Ja, du trägst das jetzt so vor, als hätte ich damit einen Sündenfall begangen. Und wenn es so ist, dass in dieser Wirtschaft die Notwendigkeit einbeschrieben ist, diesen Gegensatz zwischen der Ernährung der arbeitenden Bevölkerung und dem Wachstum des Kapitals zu perpetuieren, das ist das Lebensprinzip dieser Wirtschaft. Und das können die ohne Marktstudium den Massen sogar sagen. Dass unbezahlte Mehrarbeit unbedingt wichtig ist, um die Unternehmen aus der Krise zu führen, das sagen die.
Okay, welches System ist dann die Alternative?
Nein, das beantworte ich dir jetzt nicht. Ich lasse mich jetzt nicht von dir in ein Quiz schicken, wo du, wenn eine Frage nicht zu deiner Zufriedenheit beantwortet wirst, mit einer neuen kommst. So geht das ja nicht. Das ist auch nicht mein Thema. Das wird auch nicht besser, wenn du jetzt schneller bist.
Man muss auch eine Alternative anbieten.
Muss man nicht. Es gibt manche Sachen, die sind gar keiner Alternative würdig. Manches will ich einfach bloß ersatzlos streichen. Ich biete dir keine Alternative für die Bundeswehr. Die will ich einfach weghaben.
Ich brauche kein wirtschaftliches System mehr. Das heißt, Kapitalismus abschaffen und durch nichts ersetzen.
Bitte.
So sehr ich dir zustimme, inhaltlich nehme ich dir.
Jetzt kommt an.
Diese Diskussion ist exakt das, womit man zu tun hat, wenn man das Kleinste kritisiert. Was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Angefangen von Diskussionen über Kapitalismus bis Zuwanderung, bis Wirtschaftspolitik. Keine Ahnung.
Du investierst jetzt wieder darauf. Deswegen.
Nein, es ist einfach ein reelles Problem, womit ich persönlich zum Beispiel konfrontiert bin.
Also bevor man dieses mit der Alternative macht, mir fällt noch auf, es kam jetzt von da hinten das ein oder andere Mal, dieses Argument mit, das ist doch unrealistisch. Und deswegen muss man mal sagen, was kann man dagegen hier und jetzt tun?
anstatt, also anstatt quasi sich in unrealistischen Fiktionen zu üben. Ich hab gedacht, wenn man bescheiden anfängt, quasi mit dem Kritisieren und irgendwie ausgeht von etwas, man stört sich meinetwegen, jetzt ist man bei diesem Thema heute Abend, man stört sich dran, dass den Afrikanern, die die Reise übers Mittelmeer antreten, dass die so regelmäßig dieses Schicksal erleiden. Jetzt fängt man an, darüber nachzudenken und wird vielleicht zum Kritiker und geht mit Forderungen in die Medien und geht auf die Politik los. Und man hält sich, man ist bescheiden, weil man sagt, das ist der Punkt, an dem man sich stört. Jetzt gibt es doch quasi von der ganzen Öffentlichkeit und von der Politik eine Antwort, die eigentlich sagt, schon dieses bescheidene Anliegen ist mit dem, worum es hierzulande geht, unvereinbar. Also dieses Argument unrealistisch, das ist eigentlich eins, das kriegt man entgegengeschmettert, wo klargestellt wird, das Interesse an, auch wenn es bescheiden ist, einem irgendwie für sich einigermaßen bekömmlichen Auskommen. Oder bloß das Interesse daran, dass die Leute woanders in der Welt nicht verhungern und absaufen. Schon bei solch bescheidenen Anträgen bekommt man doch eigentlich, wenn man dann eintritt in diesen Austausch mit der Politik und die sagen, das Ansinnen ist zu ehren, aber man muss auch gucken, man kann die doch nicht alle durchfüttern. Und man muss eigentlich, müssen die ihre Probleme vor Ort lösen und wir können da nichts machen. So diese ganzen Fassungen. Das ist doch eigentlich eine Art und Weise, wie man vorgeführt bekommt, dass in dieser Realität, also in dieser eingerichteten Gesellschaft, solche Anliegen einfach nicht vereinbar sind. Aber dann kann man sich doch als Unzufriedener oder als Kritiker auch nicht darauf festlegen lassen, zu sagen, alle Einwände, die ich habe und alle Rezepte, die ich dagegen habe, müssen realistisch sein, müssen also passen und vereinbar sein mit dieser Gesellschaft, mit dem Kapitalismus, mit dem Globalen und den Staaten, die sie verwalten. Da kann man sich darauf nicht festlegen lassen als Kritiker, sondern dann muss man sagen, das geht nicht zusammen mit dieser Realität. Deswegen ist das, was man zu machen hat und das, wogegen man ist, darunter nicht zu machen, dass man sagt, dann muss diese Einrichtung weg. Dann muss man sich gegen die aussprechen und dann hat man genug Streit zu führen, weil die meisten Leute sehen es anders.
Ich möchte noch zwei Bemerkungen zu dieser bohrenden Frage machen. Nicht, dass sie mir lästig wäre, sondern ich habe schlechte Erfahrungen gemacht im Umgang mit dieser Frage. Und die erzähle ich dir jetzt kurz. Und dann möchte ich zweitens einen theoretischen Hinweis dazu geben. Was die Erfahrung angeht, ist es so, ich glaube auch der andere Redner weiter hinten, ihr habt im Verlaufe meiner Erörterungen so viel herausgehört. Ich war der Auffassung, dass die kapitalistische Produktionsweise die Menschen hierzulande schädigt und dass diese Produktionsweise, die mithilfe der Staaten über die Grenzen hinaus verlängert wird, in den schwarzafrikanischen Kontinent und anderswo, auch die wesentliche Ursache für die Lebenslage und das Elend dort ist. Das habt ihr bei mir herausgehört, vielleicht nicht alles gebilligt, aber ihr habt es herausgehört und ihr habt insofern auch die Alternative, auf die so ein Einwand zielt, implizit aufgenommen. Ihr habt gedacht, dieser Kerl, wenn der den Kapitalismus für den Grund des Übels hier wie dort hält, der will den Kapitalismus beseitigt wissen. Der will nicht mehr, dass eine Produktionsweise existiert, in der die Leistung derer, die die Arbeit verrichten, für die Vermehrung eines Reichtums hergenommen wird, von dem Sie gar nicht Nutznießer sind. Einer, der das sagt, der hat implizit damit zu Protokoll gegeben, er will also eine Alternative, wo die Menschen arbeiten für ihren Nutzen, wo das erarbeitete Produkt für ihren Verzehr und Konsum und für die Fortschreibung der Produktion mit neuen Produktionsmitteln und für sonst nichts gemacht wird. Insofern habt ihr meine Alternative herausgehört. Die ist gar keine offene Frage. Was aber ja, die Bedenken ausmacht, die jetzt in deinem Zeigefinger winken, das ist jetzt meine Erfahrung. Ist egal. Für die Dritten gilt es genauso, die jetzt nicht im Saal sind. Was die Bedenken ausmachen, die von Menschen, die die Alternative herausgehört haben, dennoch geistig erwogen werden, das ist das, dass sie der Auffassung sind, damit betritt man aber ein ungewisses Feld, wo viele der Leistungen, die wir in diesem Kapitalismus bedient sehen, womöglich gar nicht mehr stattfinden. Anders gesagt, der ganze Zweifel, dass die herausgehörte Alternative gangbar ist, kommt in Wirklichkeit daher, dass man dem hiesigen System doch Leistungen zugute hält, die man eigentlich nicht missen möchte, sodass im Prinzip die ganze Debatte zurückgeht und zurückzugehen hat auf den Punkt, ja, ist denn das ein System, das wirklich Leistungen für die Menschen erbringt oder nicht? Gehe zurück auf los. Das ist meine schlechte Erfahrung, weswegen die bloße Proklamation, ich habe eine Alternative, auch gar nicht viel ausrichtet. Jetzt möchte ich aber noch was Zweites Theoretisches sagen, auch in Bezug auf deine Ungeduld, um ein Friedensangebot zu machen. Du hast mein Urteil herausgehört, zu Recht richtig herausgehört. Ich bin der Auffassung, der Kapitalismus ist die Quelle des Übels. Selbst wenn ich nicht imstande bin, eine Alternative zu sagen, selbst wenn ich keine Alternative weiß und das jetzt auch coram publico gestehe, wird das erste Urteil um keinen Deut verkehrter. Das ist wie in der Mathematik. Wenn ich ein Theorem widerlege und zeige, das ist falsch, dann wird diese Behauptung nicht deswegen unwahr, weil ich nicht imstande bin, den richtigen Satz zu beweisen. Wir könnten uns beide also, ja, den ganzen Streit sparen, wenn ich sagen täte, tut mir leid, ich weiß wirklich keine Alternative, wir müssten mal drüber reden, aber das nimmt von dem Urteil, dass wir jetzt den Grund des Übels kennen, nichts weg.